ist sehr schwer, wie ein Kind zu malen. Also von daher, ich dachte dann irgendwie, ich habe an diesen Satz gedacht und dann habe ich so irgendwie den Gedanken knacks gehabt, dass ich so, ja, eigentlich doch was voll Gutes, total gut. Ich bin schon dazu imstande, wie eine Vierjährige zu malen. Habe ich so eigentlich geschafft. Ich glaube, damit habe ich das ein bisschen kompensiert.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich habe heute die große Freude, eine Künstlerin hier im Podcast zu begrüßen. Sie ist eine junge Vollzeitkünstlerin aus Erfurt mit Sitz in München. Man kann sagen, es ist die neue Generation von Künstlerinnen. Sie will den Kunstmarkt auch demokratisieren. Sie ist sehr stark mit einer wachsenden Community auch über Instagram vertreten. Ich habe heute die große Freude, im Gespräch über negative Glaubenssätze, nervige Fragen, Statements oder sich wiederholende Äußerungen mit der Künstlerin Lisa Puffal zu sprechen. Lisa, ich begrüße dich hier in diesem Podcast.
Schön, dass ich da sein darf. Freue mich total.
Das hast du schon im Vorgespräch auch anläuten lassen, dass du dich total auf dieses Thema auch freust, weil wir jetzt mal, wir sind ja beide Künstler oder du bist Künstlerin, ich bin Künstler, um es genau zu bezeichnen, wollen wir mal in diesem Podcast aufräumen mit einigen Mythen, vielleicht auch negative Glaubenssätze, wie ich gesagt habe, aber auch Fragen, die immer wieder Künstlern und Künstlerinnen gestellt werden, wiederholende Äußerungen, wo man vielleicht an einen Punkt kommt und sagt, das habe ich schon so oft erzählt, warum verstehen die Betrachter das oder die kunstinteressierten Menschen nicht? Lass uns aber mal dort beginnen. Du bist eine junge Künstlerin in München, in Erfurt geboren und bist Vollzeitkünstlerin. Wie ich es aber aus deinem Vorgespräch mitbekommen habe, war auch das schon ein langer Kampf familiär. Wie hat sich das bei dir verhalten? Du warst ja nicht sofort akzeptiert mit diesem Wunsch, Vollzeitkünstlerin zu sein.
Ja, das war ein bisschen, also für mich persönlich und so im Nachhinein, also die Zeit war emotional für mich der Horror, weil es natürlich hat sich eine Passion entwickelt. Ich hatte einen Traum und ich kann da auch das ging sehr von meinen Eltern aus, aber denen kann ich jetzt im Endeffekt auch nicht so viel vorwerfen jetzt im Nachhinein, weil die eher aus so einem Sicherheitsgedanken gehandelt haben und einfach wollten, dass ich gut verdiene, dass ich einen sicheren Job habe, dass ich eine gesicherte Rente habe und bla. Und da kam aber sehr, sehr viel Gegenwind und unter anderem auch sehr, sehr viele Sätze, von denen wir heute einige bearbeiten werden. Und das war für mich in der Zeit nicht leicht, weil ich mich sehr alleine gefühlt habe. Ich dachte, ich bin so die Einzige, die an den Traum glaubt. Und gleichzeitig hat es mich, also es hat mich irgendwie ein bisschen gebremst und so runtergezogen. Und jetzt denke ich aber so, boah, eigentlich hat es mich gepusht. Ich wollte nochmal umso mehr diesen Traum verfolgen, weil ich mir so dachte, doch, ich kann das. So, auch wenn das jetzt noch niemand sieht, aber ich sehe das und ich krieg das hin. In der Zeit hatte ich die Einsicht auf jeden Fall nicht. Ich habe mich dann eher distanziert, aber jetzt weiß ich, dass es auf jeden Fall gar nicht so schlecht war.
Das erinnert mich, es gibt ein gutes Gegenbeispiel. Ich war vor kurzem in meiner Ausstellung zu Konrad Klappig, ein deutscher Künstler. Und da gibt es einen Filmbeitrag zu und da spricht die Mutter. Und die Mutter von Konrad Klappig sagt in diesem Film, dass ihr Sohn schon sehr früh entschieden hat, Künstler zu werden. Und die Umwelt darauf reagiert hat, so wie du es beschrieben hast, davon kann man nicht leben, damit verdient man nichts. Und die Mutter hat ihn aber bestärkt. Sie hat gesagt, wenn das sein Wille ist, sein Wunsch ist, dann soll er das werden. Und wenn er das von Herzen macht, dann wird sich ein Weg ergeben. Und das ist ja genau die entgegengesetzte Reaktion, einen zu bestärken, jemand in einem Wunsch, egal welchen er hat, da zu bestärken. Wie alt warst du da, als du diesen Wunsch entwickelt hast und wie hat sich das ergeben?
Das war 2018 oder 19. Das ist innerhalb einer Auftragsarbeit, meiner ersten Auftragsarbeit passiert, wo ich für einen Bekannten von meinem Papa was gemalt habe. Und der Typ war sehr stämmig, der ist immer ins Gym gegangen und hat ganz viel trainiert und wollte dann auch ein dementsprechend prolliges Bild haben. Und ich habe da 5 Monate lang dran gearbeitet. Es war unfassbar viel Arbeit und ich bin nie wieder in meiner künstlerischen Laufbahn so über mich hinausgewachsen wie in der Zeit, weil ich natürlich ganz viele neue Sachen ausprobiert habe. Und der ist dann nach 5 Monaten ins Atelier gekommen, hat nichts davon gesehen. Ich habe das enthüllt und war natürlich total aufgeregt, weil erstes großes Projekt und so. Und dieser Fels von Typ, von dem ich wirklich dachte, okay, den erschüttert gar nichts. Der hat wirklich nichts gesagt. Bestimmt 3 Minuten lang. Es hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde. Aber der hat dann angefangen zu weinen. Und da dachte ich wirklich, ich kannte den von klein auf und es war immer so ein sehr, sehr starker Mann für mich. Ich dachte so, boah, krass, das habe ich gerade mit meiner Kunst irgendwie bewirkt, dass ich jemanden emotional erreicht habe, der so unerreichbar eigentlich wirkt. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, also ich kam raus und ich habe zu meiner Mama gesagt, ich werde Künstlerin. Punkt. Und ab da habe ich dann gekämpft dafür.
Lass uns, wo wir an dem Punkt sind, kurz erwähnen und du kannst es am besten beschreiben. Einmal für die Hörer, damit sie sich das visuell vorstellen können. Was für Kunst machst du?
Ich kann mich selber keiner richtigen Stilrichtung zuordnen oder eine Epoche. Das ist, glaube ich, nicht so meine Aufgabe. Das können dann die nächsten Generationen gerne bestimmen. Aber ich kann so die Main Message von meinen Bildern, also ich bewege mich natürlich im Bereich der Abstraktion. Ich komme eigentlich aus dem Realismus, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich das mag, so ein bisschen expressiver zu sein und wirklich so mit dem ganzen Körper zu arbeiten und nicht so stur vor der Leinwand zu sitzen. Und ich habe dann letztes Jahr mit einem Gedanken gespielt, dass ich gerne uns als Menschen in eine Symbolik packen möchte. In meinem Fall sind es jetzt Stühle geworden, weil ich dadurch einfach die Überlegung hatte, dass man sich besser mit Problemen auseinandersetzen kann. Also gerade so, was mich beschäftigt, also Beziehungen, Liebe, Politik leider auch sehr viel momentan. Und ich glaube, wenn man so diesen Symbolismus nutzt und diese Stühle, die ich versuche zu vermenschlichen, dann bekommt man so eine Distanz von diesem Thema und fühlt sich nicht mehr so angreifbar und fragil. Also das ist so das Main-Ziel, dass ich einen Raum wieder öffnen möchte, wo es nicht ins Extreme geht, sondern dass man einfach ganz normal miteinander sprechen kann, ohne dass irgendwer für irgendwas verurteilt wird, was er sagt.
Wir haben ja jetzt gerade in der heutigen Gesellschaft gerade diese Pole rechts, links und immer diese Extreme, wie du sie beschrieben hast. Und das macht es ja so problematisch, dass keiner auf den anderen drauf zugehen kann und sich auch mal Meinungen anhören kann, ohne gleich zu verurteilen. Lass uns jetzt mal darauf eingehen. Wir haben ja als Kunstpodcast hier das Jahr 2026 für uns auserkoren, wo wir gerade den weiblichen Künstlerinnen mehr Gehör geben wollen in unserem Podcast. Das ist mir als Founder sehr wichtig geworden, weil ich immer noch merke, dass da ein Ungleichgewicht zwischen Künstlern und Künstlerinnen im Kunstmarkt herrscht. Da herrscht immer noch keine Gleichberechtigung und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass ich in meinem Podcast gerade Künstlerinnen eine auditive Stimme gebe. Darüber sind wir drauf gekommen. Du warst gleich Feuer und Flamme dafür, das Thema mal mit bestimmten Glaubenssätzen, nervigen Fragen oder Statements mal aufzuräumen. Warum ist dir das so ein Anliegen geworden?
Weil vor allem, also ich wurde sehr viel damit konfrontiert und ich glaube, jeder andere Künstler, der irgendwie selbstständig ist oder auch eben nicht, leider. Ich glaube, jeder wird damit konfrontiert, weil es einfach, Kunst ist so ein Mysterium für sich auch einfach. Und ich glaube, da haben vor allem die Betrachter noch ganz schöne Probleme, wie man das möglichst gut und zuträglich für den Künstler formulieren kann. Und es gibt so viele Sachen, die ich schon mitgekriegt habe, wo ich mich so drüber aufregen könnte, weil da einfach nicht nachgedacht wurde. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, da mal auf Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Genau.
Das wollen wir jetzt mal in diesem Podcast machen. Ich möchte mal zum Einstieg dir eine Frage stellen. Was war der absurdeste Kommentar zu deiner Kunst und wie hast du innerlich darauf reagiert?
Es gab sehr viele Sachen. Ich glaube, dass das Gängigste, was mir auch schon oft gesagt wurde. Ich glaube, das Gängigste, womit sich auch viele identifizieren können, ist, dass mir gesagt wurde, dass meine Bilder aussehen, als hätte eine 4-Jährige das gemalt. Und ich glaube, das haben viele, viele Künstler, dieses, vor allem in der abstrakten Kunst, dass man das sehr mit diesem Kindlichen assoziiert. Und als mir das gesagt wurde, das war bei meiner ersten richtig großen Solo-Ausstellung, die ich komplett allein kuratiert habe. Also ich habe da so viel Energie reingesteckt und deswegen war das so ein Herzensprojekt und dann wurde mir das gesagt. Also erstmal so mein Herz in die Hose gerutscht, weil ich so die ganze Arbeit halt so noch in mir hatte, die ganze Aufregung. Und dann war ich erstmal so, okay. Und dann im Nachhinein dachte ich aber so, boah, eigentlich ist das ein Kompliment. Also ich glaube, er meinte es nicht als Kompliment, aber ich habe es für mich als Kompliment mitgenommen, weil es gibt ja auch so einen tollen Satz von Picasso. Es ist sehr schwer, wie ein Kind zu malen. Also von daher, ich dachte dann irgendwie, ich habe an diesen Satz gedacht und dann habe ich so irgendwie den Gedanken knacks gehabt, dass ich so, ja, eigentlich doch was voll Gutes, total gut. Ich bin schon dazu imstande, wie eine Vierjährige zu malen. Habe ich so eigentlich geschafft. Ich glaube, damit habe ich das ein bisschen kompensiert.
Ja, es gibt da einen schönen Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Andere sind nicht dazu da, den Glauben an uns selber zu stärken. Und ich glaube, das ist zentral, dass jeder Künstler an sich selber glauben muss und er darf nicht erwarten, dass andere an ihn glauben. Diesen Satz habe ich mir hier als Präambel ganz groß in meinem Atelier aufgeschrieben. Gab es da diesen Moment oder war das ein Moment, wo du gedacht hast, jetzt gebe ich auf als Künstlerin oder was hat dich weitermachen lassen?
Ich glaube, den Moment, dass ich aufhöre, habe ich noch nie gehabt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich merke schon bei mir selber, dass ich auch, ich würde nicht sagen, dass ich sehr überzeugt von meiner Arbeit bin, weil man hat ja immer einen inneren Kritiker. Der ist bei mir auch sehr laut, aber also meine Passion, die ist halt extrem präsent und die hat mich auch immer weitermachen lassen, weil das, was ich mache, ich niemals im Leben würde ich mich in irgendeinem anderen Job sehen. Das ist auch für mich kein Job. Das ist ein riesiges Privileg, für das ich gekämpft habe und deswegen, da kann mir jeder irgendwas vor den Kopf knallen. Ich werde dann, glaube ich, noch 10-mal schneller rennen. Meine Oma sagt immer so, hinter mir ist auch noch ein Meter Platz. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Einfach weitermachen.
Ich glaube, das ist so eine Kämpferin in dir, die dich dann nie aufgeben lässt. Kommen wir mal zu einigen Aussagen oder Statements, die ich ja als Künstler auch immer wieder höre, entweder auf meinen eigenen Ausstellungen oder in Diskussionen oder von anderen Künstlern auch mitbekomme, die darüber sprechen, dass sie solche Aussagen von Besuchern, Kunstinteressierten in Ausstellungen hören teilweise. So ein häufiger Satz, den man irgendwo, der gar nicht so negativ gemeint ist, aber trotzdem irgendwo so auch zum Nachdenken bringt, ist, du hast so viel Talent. Ja, das ist vielleicht positiv gemeint, aber warum macht genau das aber so viel, viel harte Arbeit, die hinter der Kunst steckt, so unsichtbar? Weil das ist ja nicht nur reines Talent, was wir Künstler haben.
Nee, das ist ja jahrelange Expertise, jahrelanges Üben über Üben über Üben. Und diese Talentfrage, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das klingt halt so, als wäre es dir in die Wiege gelegt worden und das revidiert dann natürlich die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ich glaube, Talent so an sich, zumindest glaube ich da nicht wirklich dran. Ich glaube, jeder Mensch hat so eine gewisse Feinfühligkeit für eine bestimmte Richtung. Es gibt unheimlich viele Menschen, die kreativ sind und ich glaube, je intensiver du das machst, desto besser bist du dann da drin auch. Du musst halt diese sensible Seite für einen bestimmten Bereich, den du hast, musst du irgendwie finden und die verfolgen. Ist ja bei Musikern ähnlich. Die haben einfach ein wahnsinnig gutes Gehör und die verfolgen das dann auch. Ich glaube, Musiker könnten auch Künstler werden, je nachdem, wie du das halt dann auslegst. Aber ja, Talent ist halt, also ich weiß auch nicht, was man wirklich so alternativ sagen könnte, weil für mich hat es wirklich eher was Negatives, weil ich mir so denke, okay, das ist nicht wirklich wertschätzend meiner Arbeit gegenüber, es ist sehr verallgemeinernd. Dann würde ich dem Betrachter lieber raten, irgendwie näher auf die Arbeit einzugehen. Oder zu sagen, hier, die Stelle an dem Bild hat mich total inspiriert oder sowas. Das ist, glaube ich, ein besserer Weg, als das mit diesem Talentbegriff zu verallgemeinern und in so einen Topf zu werfen von hochbegabten Leuten, was gar nicht der Fall ist. Also ich konnte früher auch nicht malen. Ich habe mich einfach nur hingesetzt und wo andere feiern waren, war ich halt zu Hause. Hatte die Zeit meines Lebens.
Ich habe auch schon teilweise Aussagen gehört, die in die gleiche Richtung gingen, die aber wertschätzender waren. wo Besucher mir gesagt haben dann, aber da steckt ja ganz, ganz viel Arbeit drin. Die haben das dann schon gesehen, wie viel man da investiert hat und die nicht über Talent gesprochen haben. Sicherlich gehört Talent dazu, aber es ist ähnlich wie beim Fußball. Talent alleine reicht nicht aus und derjenige, der die extra Schichten einlegt beim Training, der die extra Meile geht, der wird den Talentierten auch abhängen, weil er mehr investiert und mehr ja, trainiert vielleicht auch. Kommen wir mal zu so einer anderen Aussage, die Künstler häufig trifft, auch wenn sie vielleicht nicht studiert haben und Autodidakten sind. Da gibt es große Autodidakten, auch in der Kunst, die ganz bekannt geworden sind. Und dann kommt häufig der Spruch, und was ist dein richtiger Job? Also du arbeitest ja als Vollzeitkünstlerin. Warum glauben viele trotzdem, Kunst sei kein richtiger Beruf?
Ich glaube, das hat so ein bisschen mit dem Mindset, vor allem in Deutschland zu tun, weil ich habe immer das Gefühl, in Deutschland wird Arbeit erst akzeptiert, also wir sind ja sowieso eine riesige Arbeitergesellschaft, also hier geht ja alles um Arbeit, aber ich habe das Gefühl, dass Arbeit keinen Spaß machen darf, weißt du, sobald etwas leid, es muss Arbeit sein, es muss Effort sein, es muss total anstrengend und strapazierend sein, damit du richtig geackert und gearbeitet hast. Und ich habe das bei mir selber auch manchmal. Wenn ich hier male, dann fühle ich mich manchmal, als würde ich prokrastinieren, weil mein Kopf das gar nicht so verknüpft, weil ich Spaß an meiner Arbeit habe. Ne? Das fühlt sich dann für mich, ich denke mir dann, boah, ich habe heute gar nichts geschafft, einfach nur, weil ich diese Strapaze nicht habe in meinem Job. Klar, in manchen Bereichen, aber so beim Malen, das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und ich glaube, da schlägt auch dieser Kommentar oft her, dass man das direkt so assoziiert und weil es natürlich auch so unwahrscheinlich ist, dass Künstler mit ihrem Sein und mit ihrem Schaffen irgendwie Geld verdienen können, ist halt, glaube ich, für viele Menschen unrealistisch. Und ich glaube, das kommt auch meistens von Menschen, die mit ihrem eigenen Job nicht zufrieden sind. Aber es fällt halt nicht schwer. Deswegen könnte sein, dass das damit zusammenhängt.
Du hast einen Punkt gebracht, das sind vielleicht Leute, die mit ihrem eigenen Job nicht zufrieden sind. Ich habe die Erfahrung so gemacht als Künstler, ich bin ja auch ein Gamechanger, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, Kriminalist eigentlich ursprünglich und bin dann ja zum Künstler gewechselt oder habe einen Gamechanger gemacht. Und in dem Moment, wo man das macht, hat sich meine ganze Außendarstellung komplett gewandelt. Also heute sehen mich die Leute nicht mehr als den Kriminalisten, sondern wenn sie mich sehen, dann sagen sie, da kommt der Künstler. Also es hat sich komplett gewandelt, die Außendarstellung. Und man muss sich bewusst machen, man ist ja quasi mit seiner Geschichte ein Spiegelbild für die anderen, die sich das vielleicht nicht trauen, aus ihrem Job, aus ihrem Unglücklichsein herauszutreten. Und jetzt sehen sie jemanden, der das macht. Und insgeheim wünschen sie sich, dass er scheitern wird, weil sie wollen sich ja bestätigt fühlen. Das ist dieser Bias im Kopf. Die wollen ihre Meinung bestätigt fühlen. Aber jetzt sehen sie, das klappt bei dem. Der steigt aus seinem Job raus. Die junge Frau macht es. Sie geht in die Kunst und lebt davon. Und das sehen sie. Und dann sehen sie vor ihrer Nase, es ist möglich. Und das macht sie vielleicht unzufrieden.
Ja, total. Das kann auf jeden Fall sein. Und ich glaube, es hat auch was mit diesem Surrealistischen zu tun. Das ist einfach brotlose Kunst halt. Ne? Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es auch klar, dass man eigentlich noch einen Hauptjob hat oder noch einen Nebenjob neben der Kunst. Ich habe auch schon ganz oft gehört, du hast aber ein schönes Hobby. Auch ganz schrecklich. Da fühlt man sich direkt nicht so ernst genommen. Aber man kann ja auch nicht von allen erwarten, dass sie es direkt sehen oder auch akzeptieren. Nett ist es trotzdem nicht.
Das führt uns gleich zu dem nächsten Satz, den man häufig hört als Künstler. Von der Kunst kann man doch nicht leben, oder? Ne, das Fragezeichen dahinter. Wie oft hast du diesen Satz gehört? Und wie nah oder wie fern ist er von der heutigen Realität bei dir fern? Weil du bist ja Vollzeitkünstlerin, du lebst ja davon. Aber diesen Satz hört man ja oft, von der Kunst kann man doch nicht leben.
Ja, also den Satz habe ich so in den letzten 5 Jahren bestimmt schon um die 500-600 Mal gehört. Also bei jeder Ausstellung, die ich mache, höre ich das. Bei jedem Familientreffen, was wir haben, ganz schrecklich, höre ich sowas. Und ich glaube, es kommt halt immer drauf an, also ich würde nicht mal sagen, also easy kann man von der Kunst leben, es kommt immer drauf an, wie man es anstellt, man braucht die Kontakte und es ist klar, dass es von, du musst halt weitermachen. Es ist klar, dass es, wenn du jetzt morgen startest, dass du dann nicht nächsten Monat eine Million auf deinem Konto hast, wird nicht passieren. Das wird die ersten 3-4 Jahre richtig hart und es wird ein Hoch und Runter, damit muss man auch erstmal klarkommen. Und das ist in der Kunstbranche einfach so, du musst mit dieser Unsicherheit klarkommen. Du musst vorausschauend denken, wenn ein Bild verkauft wird. Du musst für die nächsten 3 Monate mitdenken, weil du ja nicht weißt, okay, kommt nächsten Monat noch was oder nicht? Oder werden 3 oder 4 oder 5 Bilder verkauft? Oder eben gar nichts? Und dann hängt es natürlich noch mit dem Lebensstandard zusammen. Also wenn ich irgendwann in einer fetten Villa leben möchte, dann bin ich da jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber also kommt halt immer drauf an, womit du dich zufrieden gibst. Wenn du so einen Studenten-Lifestyle hast, dann geht das ratzfatz so. Aber wenn du natürlich ein bisschen höhere Ansprüche hast, wie dein Leben aussehen soll, dann, also ich würde sagen, also ich, mir geht's gut. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ich kann meine Leinwände kaufen und alles drum und dran, damit ich schön viel malen kann. Aber ich habe natürlich nochmal sehr hohe Ansprüche an mich selber, wo ich hin möchte. Und da bin ich halt noch nicht. Deswegen, also ich bin selbstständig und funktioniert soweit alles, aber ich möchte noch viel weiter.
Das ist ja auch berechtigt zu sagen, ich will die nächsten Steps machen, warum auch nicht. Das gehört dazu, aber du hast es zumindest geschafft, als Vollzeitkünstlerin deinem Wunsch, deiner Gabe, deinen Visionen nachzugehen und bist etabliert, das kann man so sagen. Du hast eine hohe Followerzahl auch auf Instagram, eine ganz große Anhängerschaft. Oft höre ich auf Ausstellungen, ich war kürzlich in München auf einer großen Ausstellung und dann hat sich auch jemand für ein Kunstwerk von mir interessiert und dann hört man es, warum ist das so teuer? Viele schätzen Kunst emotional, aber nicht wirtschaftlich. Was steckt real hinter den Preisen? Ich sage immer, die Leute sind bereit, 1.400, 1.600, 1.800 Euro eben für das neueste Apple iPhone auszugeben. Das hat vielleicht 5 Jahre Marktwert, danach ist es fast nichts mehr wert. Stottern das über Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar ab, dieses Handy. Aber die sind nicht bereit, ein Kunstwerk zu kaufen für 2.000, 3.000, 4.000 Euro, was vielleicht 10, 20 oder 30 Jahre bei ihnen hängen wird. Hast du ja diesen Satz auch gehört schon zu deinen Kunstwerken? Warum ist das so teuer?
Ja, also ich habe schon gehört, dass meine Preise sehr arrogant sind. Das war auf jeden Fall, wo ich so dachte, Moment mal, also der Preis ist für dich nicht passend, aber arrogant ist er nicht. Man muss halt dazu sagen, und ich glaube, das verstehen viele nicht. Also ich habe allgemein auch das Gefühl, dass es viele so neureiche Menschen in Ausstellungen gibt, die einfach nur so aus Image kaufen. Das finde ich sowieso immer ein bisschen fehl am Platz. Aber so die Leute, die sich das jetzt zum Beispiel nicht leisten können und diesen Preis hinterfragen, die sehen dann auch nicht so die ganze Expertise, die dahinter steckt. Da geht es ja genau, du bezahlst ja nicht nur das Kunstwerk, sondern du bezahlst das ganze Know-how. Du bezahlst diese ganzen Stunden, die man da gesessen hat, bis man an diesen Punkt kommt. Das spielt eine riesige Rolle dabei. Du bezahlst die Vita des Künstlers. Also ich habe auch, also die letzten Jahre liefen super. Ich habe eine richtig gute Vita aufgebaut. Ich habe dieses Jahr auch in den Niederlanden ausstellen dürfen. Das ist ein großer Part, der meinen Preis natürlich nochmal steigert, weil ich halt nicht die Künstlerin aus dem Hinterhaus mehr bin, sondern mittlerweile halt auch jetzt schon in Europa einfach ausstellen darf, was natürlich dazu beiträgt, je bekannter man wird, desto teurer. Man hat ja auch einen Marktwert irgendwo. Ist klar, dass das teurer wird. Und ich finde, die Preisfrage sollte man, also zumindest auf die Art und Weise sollte man es nicht hinterfragen, weil man hinterfragt ja auch nicht, warum das iPhone jetzt 1.200 Euro kostet. So, das hat seine Berechtigung. Wenn es nichts für dich ist, dann lieber den Mund halten. Und was ich auch immer ganz schrecklich finde, ist, wenn Leute anfangen, da wie auf dem Bazar zu handeln. Also das finde ich auch teilweise manchmal ein bisschen respektlos, weil es natürlich, der Preis ist berechtigt, wenn dir das zu teuer ist, du musst meine Kunst ja nicht kaufen. So, das ist ja bei dir ähnlich. Niemand muss deine Kunst kaufen, wenn sie demjenigen zu teuer ist. Aber das hat alles seine Berechtigung. Es ist natürlich dann auch noch Material und bla, aber ich glaube, Know-how und Vita-Expertise, das sind riesige Indikatoren für diesen Preis. Und die bestimmen deinen Wert. Der steigt natürlich mit den Jahren, mit der Vita. Deswegen, und für mich zeigt es dann eher, dass sich der Mensch nicht genügend über den Künstler informiert hat, wenn er den Preis hinterfragt.
Ich habe es auch schon erlebt, ich bin bei Preisen nicht runtergegangen und dann hangen Kunstwerke teilweise 2 Jahre an der Wand, bevor dann jemand kam und der genau diesen Preis bezahlt hat. Das ist erst kürzlich passiert. Dieses Kunstwerk hang 24 Monate und trotzdem ist jemand gekommen und hat es dann in dem entscheidenden Moment gekauft für den Preis. Oft hört man auch gerade bei Newcomern oder Künstlern, die Autodidakten sind, solche lapidaren Sätze wie, ach, du bist doch eine kleine Künstlerin. Du bist eine junge Frau, du bist Künstlerin. Da kommen manchmal Kommentare, die kleiner machen sollen. Wie gehst du damit um?
Ich bin zwar körperlich eine kleine Frau, aber mental und von meiner Seele heraus bin ich sehr stark und groß, würde ich sagen. Also ich kann das ganz gut ab. Ich wurde da von meinen Eltern, wie gesagt, auch gut trainiert, wie ich damit umgehen kann. Also ich habe da einen Weg für mich gefunden, aber es ist natürlich, also ich muss für mich sagen, es gibt in Resonanz, also wenn da einer dabei ist, der sagt, boah, feier ich gar nicht, du bist so eine kleine Künstlerin. Meistens wird es halt wirklich sehr persönlich. Es geht dann gar nicht mehr um Kunst, sondern um mich als Person, wo ich mir dann auch denke, okay, das hat jetzt gar nichts so mit dem Kontext zu tun. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder, zu dem einen gibt es 20 Leute, die es total mögen. Und ich versuche, meinen Fokus dann zu lenken. Ich versuche, meinen Fokus auf die Menschen zu legen, denen meine Kunst auch was bringt, die das auch annehmen können. So, und es gibt so ein schönes Buch, das heißt die Let Them Theory von Mel Robbins. Ist ein super Buch, wenn man so mit Ablehnung und People-Pleasing zu tun hat oder wenn man selber einfach das die ganze Zeit betreibt. Ich dachte, wenn dir nicht passt, was ich mache, dann geh weiter. Komm, geh wieder raus. Also ich versuche es nicht so an mich ranzulassen, das beschäftigt einen natürlich, aber das sind dann auch nicht die Personen, an die meine Kunst gehen soll, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und deswegen kann ich die dann auch loslassen.
Wenn man Kunstwerke loslässt, du wirst es auch kennen, dann lässt man ja auch ein Stück Seele von sich los. Man hängt ja an seinen Werken, aber man muss als Künstler ja auch schnell lernen, dass man die Kunst nicht für sich macht, auch wenn man die Kunstwerke gerne behalten möchte, sondern für die Menschen, also seine Gabe einsetzt für andere, um diese glücklich zu machen. Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir sind beide Künstler, wir wissen, wie das ist, wenn man über Wochen, Monate an einem Kunstwerk sitzt und das letztendlich dann abgibt. Das ist wie ein Baby, was man abgibt. Oftmals kommt auch so ein Statement, das kann doch jeder, das hast du auch schon gesagt hier in diesem Podcast, das kann doch jedes Kind oder das kann ich mit Photoshop oder KI, kann ich mir das doch selber kreieren. Was machen solche Vergleiche mit dir als professionelle Künstlerin? Zumal ja jetzt viel auf Photoshop und mit KI irgendwelche, ja, zusammengestückelten Bilder, Werke irgendwo gepostet werden oder entstehen. Aber was macht das mit dir? Wir sind professionelle Künstler, wir arbeiten von Hand. Wir machen teilweise, ich nenne es immer Manufaktur, wir machen ja individuelle Sachen, Unikate teilweise. Was macht das mit dir, wenn jemand kommt und sagt, das kann doch jedes Kind, was du da malst?
Ja, kann, aber macht nicht. Also klar könnte das jeder, aber da gehört auch ganz viel Mut dazu, das wirklich durchzuziehen, so ganz viel Durchhaltevermögen. Und wenn so jemand kommt und sagt, ja, das könnte ich auch, dann mach halt. Come, prove it, denke ich mir dann immer so. Es ist natürlich, also gerade so KI, ich finde es auf der einen Seite total beeindruckend, was da gerade passiert. Auf der anderen Seite finde ich es unheimlich beängstigend, weil das natürlich auch ein Risiko für uns als Künstler ist. Alles geht super schnell momentan, alles geht. Also ChatGPT ist das beste Beispiel. Du gehst einfach da rein, lässt dir irgendein Bild skalieren und zack, hast du ein Kunstwerk. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das so unseren Job beeinflussen wird. Gleichzeitig denke ich aber auch, weil ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Handarbeit. Ich habe alles, was so in meinem Umfeld ist, das meiste Handarbeit, weil ich einfach riesigen Wert darauf lege und ich weiß, da draußen sind ganz, ganz, ganz viele Menschen, die das auch erhalten möchten. Deswegen, ich glaube, die Kunstbranche so an sich wird auf jeden Fall noch standhalten. Weil irgendwann, man sieht mittlerweile schon, ja, das ist mit KI generiert, ist nichts Besonderes mehr. Ich dachte am Anfang, okay, das geht eher so, ja, okay, das ist Kunst, finde ich jetzt nicht so krass, weil ich kann das mit KI auch. Aber mittlerweile merke ich vor allem auf Instagram diesen Umschwung wieder, dass man Videos sieht und die Leute schreiben da Kommentare drunter, wo dann wirklich heißt so, ja, boah, ist KI generiert, ist jetzt nichts Besonderes. Also die Leute gewöhnen sich da dran und dann wird, denke ich, auch Handarbeit eher wieder geschätzt. Also ich will es nicht prophezeien, aber ich denke, es wird irgendwann nochmal einen guten Push für die Kunstbranche geben, weil es nochmal mehr gewertschätzt wird, wenn jemand das wirklich so handwerklich kann. Zumindest wünsche ich mir das, es wäre schön, wenn es nicht einbricht.
Ich glaube, das geht eher in die Richtung, was du zuletzt erwähnt hast. Ich glaube, das wird total drehen. Ich glaube, dass die Menschheit mit schlechter Qualität von Bildern einfach überflutet wird. KI ist nichts anderes als Zusammenstückeln von Möglichkeiten. Das sind Bilder ohne Seele. Das sind Bilder, denen man das eher anmerkt, dass sie KI generiert sind. Und ich glaube, Was hat die Menschheit ausgemacht? Das Besondere war immer von Hand gemacht. Ob es alte Stücke waren aus der Urzeit, das Handgemachte, das mit Seele, wo Menschen sich Gedanken gemacht haben, wo viel Zeit investiert wurde für dieses Endprodukt, ob es Kunst ist, ob es eine gute Uhr ist, Armbanduhr oder etwas anderes. Handgemachte Sachen, Handmade, Manufaktur. Ich glaube, das wird sich letztendlich durchsetzen, auch über die Dekaden hinweg. Und ich glaube, es wird, wie du sagst, einen Umschwung geben. Die Leute werden wieder darauf Wert legen und werden sagen, ich möchte nicht irgendeinen Druck an der Wand hier haben, was jeder hat, sondern ich möchte ein individuelles Kunstwerk an der Wand haben, was ja vielleicht mit Ölfarben, mit Acrylfarben gemalt ist und was ein Unikat ist. Ich glaube, das wird sich sogar drehen.
Ja, total. Ich bin deswegen auch nicht so ein Fan von diesen, von so Kunst auf T-Shirts, was gerade viele machen, so Print-on-Demand-Sachen, weil ich mag diese Individualität unfassbar gerne und ich möchte die auch einfach in meinem Job für mich als Künstlerin möchte ich mir das gerne bewahren. Weil ich finde, es ist was Besonderes, wenn jemand was Einzigartiges hat, dass ich nicht die ganze Zeit doppelt und dreifach printe und jeder könnte es haben. Und das ist dann, glaube ich, auch für den Käufer nochmal ein bisschen schöneres Gefühl.
Ich vergleiche das immer, ich bin Kaffeetrinker mit einer guten Kaffeerösterei. Warum gehe ich da hin, lass mir den Kaffee extra anfertigen oder per Handfilter sogar aufgießen und bin dazu bereit, sogar 5,90 Euro oder mehr für zu bezahlen? Wäre das nicht exklusiv und von Hand gemacht und mit Liebe gefiltert, dieser Kaffee, und gut geröstet, das ist halt Qualität. Dann würden überall nur noch diese Kaffeeautomaten stehen, wo ich vorbeigehe, meinen Becher drunter halte und für 1 Euro, 2 Euro mir einen Kaffee ziehe. Aber das ist ja der besondere Genuss. Und ähnlich sehe ich es in der Kunst. Ich glaube, es wird sich wandeln und die Leute, die einen Stil haben, die einen Geschmack haben, die das Individuelle suchen, da wird der Kunstmarkt am Ende vom profitieren, weil die Welt mit schlechten Bildern überflutet wird.
Ja, voll.
Ich gehe mal zum nächsten Punkt, der auch häufig gesagt wird. Du hast es schon auch im Vorfeld gerade erwähnt. Es kommen auf Messen oder auf Ausstellungen oder wenn der Verkaufsprozess läuft, Kunden vielleicht an und sagen, ja komm Lisa, kannst du es nicht günstiger machen? Warum sind Rabattanfragen oder wie du sagst, so ein Handeln so oft verletzend?
Vor allem, weil das halt, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil da einfach ganz viel Expertise dahinter steckt, ganz viel Know-how, ein ellenlanger Weg. Und da finde ich, ist es irgendwie recht respektlos, da noch wie auf dem Bazar irgendwie zu handeln. Gerade weil man auch, also egal ob ich das jetzt, ob jemand im Atelier vorbeikommt und was kaufen möchte von mir direkt oder ob es über die Galerie ist, mit einem Galeristen, der mich vertritt, wirst du nicht handeln. Das ist einfach so. Und deswegen fände ich es dann umso respektloser, wenn man versucht, das Kunstwerk runterzuhandeln. Wenn es preislich nicht möglich ist, dann ist das halt so. Ich bin sehr committed. Also ich bin auch, wenn ich merke, okay, der möchte das Bild haben, der hat da irgendwie, er sieht da was und ich nehme da auch eine gewisse Inspiration für mich mit raus. Da sage ich ja nichts. Das gebe ich dann lieber dem, statt irgendjemandem, der einfach durchs Atelier geht und sagt, ah ja, kaufe ich, weil ich es habe. Ich brauche da sowieso so eine Verbindung zum Käufer, weil ich da auch einfach, das ist meine Lebensaufgabe irgendwo und ich bin hier jeden Tag für bestimmt 10 bis 13 Stunden lang bin ich im Atelier, einfach um an diesen Projekten zu arbeiten und ich will dann einfach solche Sachen wie, kann man am Preis noch was machen, will ich einfach nicht hören. So, ich bin, das machst du ja, wenn du normal in den Laden gehst, machst du das ja auch nicht. So, und das ist, ich habe genauso einen Marktwert wie irgendwas anderes aus einer anderen Branche, wo es einen Festpreis gibt. Und es gab aber mal eine Situation, wo ich dann auch sehr berührt war. Das war vor 2 Jahren, da kam jemand zu mir, ein Interessent, mit dem ich immer noch sehr gut bin. Der hatte ein Skateboard von mir gesehen. Also ich habe mal auf ein Skateboard gemalt, habe ich so Sammeltassen von meiner Oma drauf gemalt. Es war ganz schön, da war ich auch noch so in so einer Findungsphase von meinem Stil. Der hat gesagt, boah Lisa, ich hätte das so, so gerne, aber ich habe die Kohle gerade dafür nicht. Und da war ich schon so, boah, bei dem wäre es perfekt gewesen. So genau dem hätte ich dieses Bild gegeben, weil der so euphorisch davon erzählt hat, wie gerne er das mag. Und ich habe richtig gemerkt, das Bild hat was mit ihm gemacht, so. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich muss dann abwägen. Wenn jemand anders jetzt kommt, dann muss ich halt gucken, wer es bekommt. Und dann ein Jahr später das Skateboard war nach wie vor bei mir und ich habe es auch, es kamen viele Interessenten und ich habe es irgendwie zurückgehalten, weil ich so das Gefühl hatte, boah, irgendwie sind das nicht die, für die das bestimmt ist. Und dann kam er nach einem Jahr, hat er mir auf Instagram nochmal geschrieben und meint so, boah Lisa, ich habe jetzt die Kohle für das Skateboard, ich möchte es unbedingt kaufen. Und zu dem Zeitpunkt ist mein Wert nochmal ein Stück gestiegen und ich habe dann so gedacht, okay, eigentlich, theoretisch müsste ich jetzt mehr dafür verlangen, aber der war so, so glücklich und ich wusste ganz genau, dieses Bild wird bei dem, das darf niemand anfassen, das wird, damit wird ordentlich umgegangen, respektvoll umgegangen und deswegen konnte ich das einfach, ich habe ihm das für den Preis vom vorherigen Jahr gegeben und das habe ich ganz guten Gewissens gemacht, weil ich genau wusste, okay, das ist die Person, die dieses Kunstwerk braucht und die das so behandelt, wie es behandelt werden sollte. Für mich dann so eine Sache, wo ich sage, okay, da überlege ich dann natürlich, aber ich finde, generell sollte man nicht handeln, was den Preis angeht.
Schöne Geschichte, die habe ich auch häufig erlebt, dass Leute sehr, sehr ergriffen waren dann, wenn sie die Kunstwerke bekamen und man hatte das Gefühl, da geht das Kunstwerk in die richtigen Hände. Zum Ende hin habe ich noch so drei Sätze oder Statements, die man oft als Künstler hört. Zum einen gibt es häufig einen Satz, man kann jede andere Farbe nehmen, aber in Grün würde ich das Kunstwerk nehmen, also der Klassiker, in Grün würde ich es nehmen. Wie gehst du mit solchen Änderungswünschen um?
Also ändern tue ich daran gar nichts, weil das ist ja, ich bin ja keine, also ich mache ja keine Auftragsarbeiten. Das mache ich ja schon lange nicht mehr. Die Leute kaufen meine Kunst, weil es mein Stil ist, weil es ja die Art von Strich ist, die ich mir angeeignet habe und die kommt gut an. Und deswegen, das sind dann meistens Leute, die sowas fragen, die dann halt auch dieses Handeln zum Beispiel machen oder die halt auch diese Schnelligkeit von ChatGPT und ganz vielen schnellen KI-generierten Bildern sieht, weil man natürlich alles ganz schnell ändern kann. Aber es gibt schon einen Grund, warum das Bild jetzt blau ist und nicht grün, weil das Farbkonzept für mich einfach so besser gepasst hat. Dann, ich denke mir dann so, ja, dann warte lieber, bis ich ein grünes Bild male. Aber dann ist das noch nicht das, was für dich ist, wenn dir das nicht gefällt. Deswegen, ich lasse das meistens gar nicht so nah an mich ran, weil ich wollte das halt so machen und deswegen mache ich das auch so. Und grün ist ein guter Anstoß. Ich glaube, ich nehme das dann einfach nochmal mit und überlege dann, okay, wie würde das in grün aussehen oder so. Ich versuche es dann so ein bisschen für mich umzuwandeln, aber ich ändere nichts ab, nur weil jetzt jemand sagt, okay, gefällt mir im Blau nicht.
Ich hatte die Erfahrung letztens noch auf der Art Muck in München. Da hang ein Bild von mir aus der schwarzen Serie und dann kam auch jemand und sagte, wenn das jetzt mehr weiß wäre und mit schwarz hier unten, dann würde ich es doch nehmen, können Sie mir das so machen? Nee, kann ich nicht so machen, es ist ein Unikat, es ist so geworden, wie es ist und so hängt es da und so wird es auch irgendwann seinen Käufer finden. Mhm. Ein Klassiker immer wieder, Leute stehen vielleicht beim Prozess noch dabei oder gucken sich ein Werk an, im Atelier, beim Besuch vielleicht und dann sagen sie, das ist doch schon fertig. Warum wirkt ein Werk manchmal fertig für Außenstehende, obwohl du noch mittendrin bist?
Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zweiseitig. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ob ein Bild fertig ist, ich werde mein ganzes Leben lang, glaube ich, noch sagen, das ist nicht fertig. Ich werde immer Sachen finden, wo ich noch was dran machen würde. Ich finde, also das finde ich gar nicht so problematisch, weil es mir meistens eine Perspektive aufmacht. Weil ich habe hier mindestens 5 Bilder, die unfertig sind oder noch im Prozess sind, weil ich einfach so einen Tunnelblick sonst entwickle und gar nicht mehr zurücktreten kann, ein bisschen reflektieren kann. Vielleicht helfen solche Sätze manchmal auch, wenn es jemand als fertig betrachtet, dass man nochmal ein bisschen reflektiert. Aber prinzipiell ist es ja fertig, wenn ich sage, also für mich ist ein Bild fertig, wenn ich es in eine Ausstellung gebe oder an eine neue Person gebe, dann ist es irgendwo fertig. Aber solange wie das im Atelier steht, ist ja nichts fertig.
Kommen wir mal dazu, wenn du jetzt auf eine jüngere Künstlerin treffen würdest, die jetzt gerade nochmal ganz frisch in den Kunstmarkt einsteigt und diesen ganzen Druck und alles mitbekommt und dich fragt, wie halte ich diesen ganzen Druck aus, Lisa? Was würdest du ihr sagen?
Oh ja, das ist da kann man ja ewig drüber reden. Also ich würde jedem raten, der sich irgendwie in die künstlerische Richtung bewegt. Es ist ein großes Risiko. Ich würde schon Triggerwarnung machen. Es ist Risiko, aber das, was man im Endeffekt dafür bekommt, ist, dass das wiegt 1000-mal schwerer. Also den Output, den man hat, es ist ein unfassbar schöner Job, auch wenn die Branche nicht ganz leicht ist. Man braucht sehr viel Disziplin und Durchhaltevermögen und dieser, man muss es wollen, mehr als alles andere. Man kann das nicht nur so, ach ja, ich mache jetzt mal nebenbei ein bisschen was und dann mache ich wieder, gucke ich wieder Netflix oder so. Das wird nicht funktionieren. Man muss da schon Feuer und Flamme sein und ich würde einfach, wenn man eine Passion hat, ich würde auch das nicht überstürzen. Das würde ich auch gern jedem raten, das nicht zu überstürzen mit der Selbstständigkeit, weil es natürlich immer ein großes Risiko ist, aber der Glaube an mich selber hat mich durch bestimmt jetzt 7 Jahre der Kunst getragen. Und da muss man natürlich ganz viel Arbeit an sich selber leisten. Also reflektieren, über sich selber nachdenken, sich weiterentwickeln und sich die Zeit dafür nehmen. Man muss an vielen Punkten Abstriche machen, aber nehmt euch die Zeit dafür, euch selber kennenzulernen und herauszufinden, okay, was will ich wirklich, auf welche Art und Weise möchte ich das machen, was möchte ich in die Welt raustragen, vor allem auch, es geht ja in der Kunst mainly um Betrachter auch, ne? Also wenn jemand die Kunst sieht, dann ist es leider auch keine Kunst. So. Kunst braucht ja, genau wie ein Buch gelesen werden muss, muss Kunst gesehen werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich im Vorhinein die Frage zu stellen, okay, wen will ich erreichen? Warum will ich das machen? Mache ich das nur für mich? Oder möchte ich damit irgendwas bewegen? Das sind immer so Kernfragen, die ich mir auf jeden Fall am Anfang stellen würde. Und gebt nichts auf diese Kommentare, die wir hier gerade gut durchgekaut haben. Das sind meistens, kommt es von Leuten, die in dem Bereich einfach noch nicht schlau genug sind, was man nicht verurteilen sollte, aber dann lasst sie einfach weiterziehen und sucht euch ein, vielleicht kein Vorbild, aber schaut zu den Leuten auf und hört auf die Kommentare von den Leuten, die schon an dem Punkt sind, wo ihr hin möchtet. Nicht auf die Leute hören, die, wenn jetzt jemand dir sagt, okay, das, was du machst, ist nicht gut genug, der arbeitet aber in einem 9-to-5 und ist total unglücklich, bitte nichts drauf geben, sondern sich an die Menschen halten, die schon an einem Punkt sind, sich mit den Leuten umgeben, die erfolgreich werden wollen mit einer Passion, die sie verfolgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da, wo es geht, Connections machen. Connections ist wirklich, also auf Kontakten baut, glaube ich, dieser ganze Beruf. Also man muss jemanden kennen, der jemanden kennt, um hier voranzukommen. Das ist ein bisschen Mundpropaganda. Das ist, man muss sich ganz breit aufstellen und so viel mitnehmen, wie es geht.
Die Erfahrung habe ich auch sehr gemacht und habe mittlerweile über die Jahre auch ein großes Netzwerk aufgebaut. Und das wird auch weiter ausgebaut. Und das ist auch eins, was mich an diesem Beruf aus dieser Passion sehr, was ich daran sehr liebe, ist, dass man immer wieder neue Menschen, Künstler, Künstlerinnen aus der Kunstbranche, Kuratoren trifft und Menschen kennenlernt. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Aus ganz Deutschland, teilweise auch aus dem benachbarten Ausland. Man trifft immer wieder neue Menschen kennen, die gleiche Gabe haben, Passion verfolgen und vernetzt sich. Und Menschen, die man vor einer Woche nicht kannte, mit denen ist man auf einmal per Du. In deiner letzten Aussage war vielleicht die Antwort meiner Abschlussfrage schon drin oder beinhaltete die. Wenn du deiner 16-jährigen Version einen Satz zu Kunst mitgeben könntest, welcher Satz wäre das?
Trau dich mehr. Also ich glaube, ich habe mich sehr viel, also künstlerisch vor allem, ich war schon immer sehr stark und habe diese ganzen negativen Sachen gut verkraftet, würde ich sagen, so im Nachhinein. Aber dieses sich trauen, das habe ich dann erst so, das war vielleicht auch wichtig, aber ich habe das erst so mit der Zeit gelernt. Also ich bin ja, egal wo ich bin mindestens mit einem Dreiviertel meines Kopfes bin ich hier. Und wenn ich jetzt auf irgendeine Veranstaltung gehe, ich gucke, wo sind Möglichkeiten. Ich vernetze mich mit den Leuten, die irgendwie wichtig sein könnten und die zum Beispiel auch kreative Sachen machen. Und da habe ich mich am Anfang noch zurückgehalten und ich habe mir zu wenig zugetraut. Und deswegen würde ich meinem 16-Jährigen, also die würde sowieso ausrasten, wenn sie sieht, wo wir gerade sind, aber der würde ich auf jeden Fall raten, mach das einfach und trau dich. Ist egal, wer hier irgendwas sagt, es geht um mich. Jeder ist irgendwo egoistisch in seinem Leben, sollte auch so sein. Und ich habe zu viel damit gekämpft, was andere über mich denken. Und das musste ich irgendwann erst ablegen. Und kommt manchmal auch wieder, aber ich würde ihr wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr getraut hätte.
Dazu fällt mir ein von einem großen Speaker, der hat einmal gesagt, worauf wartest du? Wir haben nur dieses eine Leben. Und darauf kommt es an. Wir haben nur dieses eine Leben. Und da in diesem einen Leben, wenn die Natur uns die Möglichkeit gegeben hat zu träumen, dann steckt da was hinter. Das heißt, wir werden alle Träume auch umsetzen können. Und dazu sind Träume da, diese umzusetzen. Zum Ende hin, liebe Lisa, wir stellen allen Expertinnen und Experten, du bist eine Expertin im Kunstbereich, du bist Künstlerin, Vollzeitkünstlerin, immer zum Schluss eine Frage. Auch dir möchte ich diese Frage stellen. Was ist gute oder besser ausgedrückt starke Kunst für dich?
Ich finde es schön, dass du für mich gesagt hast, weil ich glaube, es gibt keinen Oberbegriff für was Kunst ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr individuell und das soll auch so sein. Für mich zeichnet sich, also wenn ich Kunst als gut empfinde, dann sehe ich da, ich mag es, wenn Künstler spielen. Oder es müssen ja nicht mal professionelle Künstler sein, das geht bei Kindern ja schon los, da bin ich ja auch. Also sobald es mich irgendwie catcht und ich sage, okay, da hat sich jemand was getraut, da hat jemand ein bisschen gesponnen und sich aus sich, also wirklich sich getraut, was Neues auszuprobieren, da bin ich schon immer sehr, sehr schnell gefesselt von. Ich kann zum Beispiel, ich kann mit einigen Kunstrichtungen, die momentan einfach im Umlauf sind, kann ich nicht so viel anfangen. Wenn es so Copy-Paste ist, da kriege ich momentan eine Krise. Also für mich ist es relativ schwer zu differenzieren momentan. Wenn ich mal einen guten Künstler treffe, dann bin ich unheimlich dankbar. Und es gibt wahnsinnig viele gute Künstler, aber ich glaube, da ist auch wieder diese sich trauen Frage, was Eigenes zu entwickeln irgendwo, wenn ich einen eigenen Stil, einen eigenen Strich oder so. Es kann ja auch nur ein Gedanke sein. Weißt du, bei mir sind es ja auch, bei mir denkst du auch nicht, dass ich jetzt aus dem Realismus komme. Und viele sagen auch, okay, hätte meine vierjährige Tochter machen können, aber es ist ja eine dicke Message hinter den Bildern. Es ist ja eine Story dahinter. Und wenn mich das abholt, wenn das so ein bisschen abstrakt oder ich mag bizarre Sachen total, deswegen mochte ich von dir auch dieses Karl Lagerfelds Werk, weil das so sarkastisch war irgendwo. Ja, ich mag es einfach, wenn man so das Leben nicht so ernst nimmt und anfängt, ein bisschen zu spinnen und sich Sachen auszudenken und zu probieren, statt so in der Comfortzone zu bleiben und Aquarellbilder zu malen. Also nichts gegen Aquarellbilder, aber das holt mich halt persönlich einfach nicht ab.
Sehr schön. Ich bedanke mich bei dir, Lisa, dass wir dieses Gespräch führen konnten und mit ein paar No-Gos vielleicht auch oder negativen Glaubenssätzen hier in der Kunstszene mal aufräumen konnten. Das war dir ein großes Anliegen. Wir haben dir diese Stimme hier gegeben. Wir werden uns vielleicht auch nochmal wieder treffen hier in diesem Podcast. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Aufruf tätigen an alle weiblichen Zuhörer, die vielleicht Künstlerinnen sind, die Kunsthistoriker sind, Historikerinnen sind, Kuratorinnen. Wir haben im Jahr 2026 das Jahr der Frau hier im Podcast ausgerufen. Wir wollen den weiblichen Kolleginnen mehr Gehör schaffen in diesem Podcast und rufen dazu auf, sich bei uns zu bewerben. Das könnt ihr gerne machen unter info@mino-art.de. Wenn ihr dann wie Lisa noch eine Followerschaft von 11.000 mitbringt, ist das natürlich ideal für uns. Lisa, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Interview, dass du Einblicke gegeben hast in häufige Fragen, Statements oder Aussagen von Betrachtern und wir mal damit aufräumen konnten aus Künstlersicht. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch. Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.